Das ist der Materie-Podcast. Ich bin Stefan Schett und heute geht es bei uns um ein ernstes Thema. Mental Health. Spätestens seit der Pandemie ist das Thema immer mehr in den Mainstream gerückt. Auch aus dem traurigen Anlass heraus, dass viele junge Menschen an psychischen Problemen leiden. Unser heutiger Gast versucht, ihnen zu helfen. Golly Mabo organisiert die Mental Health Days und spricht mit Schülerinnen und Schülern über mentale Gesundheit. Wir reden über seine Studie, seine Eindrücke, Leistungsdruck im Bildungssystem und die Frage, ob Männer neue Vorbilder brauchen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wenn ihr unter Mental Health Problemen leidet, gibt es einige Hilfsangebote, die wir auch im Podcast besprechen. Die Namen und Nummern stellen wir euch in die Shownotes. Golly Mabo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist Initiator der Mental Health Days an Schulen. Erzähl mal ganz am Anfang, was machst du da?
Es ist so, dass wir in meiner Familie ein Kind verloren haben. Tobias hat sich vor 5 Jahren das Leben genommen und natürlich ist nichts mehr so, wie es bis dahin war. Wir stellen uns hunderte Fragen, was haben wir übersehen, was hätten wir besser machen können, warum haben wir nicht erkannt, dass der Tobias nicht einfach nur schlecht drauf war, sondern eine schwere Krankheit hatte. Ich werde auf die Fragen keine Antwort bekommen, aber einen Befund, den gibt es in unserer Familie und auch im Freundeskreis des Tobias. Wir wussten zu wenig über Fragen des psychischen Wohlbefindens. Und wenn der Tobi damals gestolpert wäre oder sich beim Skifahren den Haxen gebrochen hätte, hätte jeder gewusst, was es zu tun gibt. Unfallkrankenhaus, Röntgen, Gips, 2 Wochen später eine Kontrolle. Aber wie gehe ich mit jemandem um, der komisch redet oder der sich zurückzieht, der einfach nicht mehr so zugänglich ist, wie man ihn gekannt hat? Da hatten wir keine Vorbildung, da hatten wir kein Wissen, da hatten wir keine Muster, da hatten wir keine Hilfestellungen. Und selbst in einer Familie wie meiner, wo wir das Gefühl haben, wir reden sehr viel, wurde über diese Themen praktisch nicht gesprochen. Und deshalb gibt es jetzt die Mental Health Days. Die möchten einen kleinen Beitrag leisten, dass wir in unserer Gesellschaft über Gefühle sprechen lernen. Dass wir außerdem um Hilfe fragen, wenn wir Hilfe brauchen, auch in seelischen oder psychischen Angelegenheiten.
Und du erzählst auch deine persönliche Geschichte an Schulen.
Ja, es geht nicht nur um meine Geschichte, das ist allenfalls der Anlass oder der Einstieg für Module in der Oberstufe oder am Nachmittag für Pädagoginnen und Schülerinnen und am Abend für Erziehungsberechtigte, denn wir wollen die ganze Schulgemeinschaft erreichen. Wir halten Impulse von jeweils 50 Minuten für die Schülerinnen und Schüler, für Lehrlinge, weil wir gehen genauso gerne in Berufsschulen. Es soll hier kein soziales Gefälle geben. Und diese Impulse laufen immer nach der gleichen Art ab. Da gibt es ein Intro von einem Kasperl wie mir, anschließend extra hergestellte Videos zum Thema. Die Themen sind 8 Themen, die wir zusammen mit unserem wissenschaftlichen Beirat ausgearbeitet haben, die in Extremis zum Tod führen können, was psychische Probleme betrifft. Da geht es um Mobbing in den 1. Klassen, um Körperbild- und Essstörungen in den 2. In den 3. sprechen wir über Handysucht, in den 4. über Leistungsdruck und Prüfungsangst. Und in der Oberstufe geht es dann um Sucht mit Schwerpunkt Alkohol. Es geht um Depressionen, um Suizidalität und schließlich in der 8. um Ängste. Und all diese Module setzen sich dann nach diesen extra hergestellten Videos mit Doppelkonferenz mit Fachexpertinnen und Fachexperten fort. Das sind grundsätzlich nur klinische Gesundheitspsychologinnen oder Psychotherapeutinnen. Und wir beteiligen und partizipieren die jungen Erwachsenen durch Mentimeter. Das ist eine interaktive App, wo man Begriffswolken gestalten kann oder Umfragen. Und je nach Antworten der jungen Erwachsenen treiben wir dann das Thema weiter. Und am Nachmittag sprechen wir mit den Pädagoginnen über Self-Care und über Abgrenzung. Pädagoginnen sollen nicht denken, dass sie selbst jetzt Psychotherapeutinnen und Psychologinnen auch noch werden sollten, sondern sie sollen wissen, wo kann ich Hilfe holen, wie kann ich vernetzen und nicht, wie kann ich selbst ein Thema in Ordnung bringen, zu dem ich nicht ausgebildet bin. Und Stefan, erlaub mir, ich rede so viel, es tut mir leid, aber erlaub mir...
Nein, ich unterbrich dich, wenn es zu lang wird, bitte, das ist voll interessant.
Ein Bild zu beschreiben, das wir immer wieder versuchen, den Pädagoginnen, aber auch den Erziehungsberechtigten weiterzugeben. Ich habe Freundinnen und Freunde, die sind Chirurginnen an Krankenhäusern und die sagen mir sehr glaubhaft, dass eine Blinddarmoperation ein Klacks ist für sie. Sie machen oft 4 oder 5 am Tag. Würde irgendjemand von uns auf die Idee kommen, wenn ein Bauch gebläht ist, das Skalpell zu nehmen, den Bauch aufzuschneiden, den Blinddarm rauszuholen und anschließend den Bauch wieder zuzunähen? Natürlich nicht. Aber warum glauben wir dann, dass wir eine Depression, eine Angststörung oder eine Essstörung mit unseren Hausmittelchen des guten, liebevoll gemeinten Gesprächs oder eines Spaziergangs oder der richtigen Musik in Ordnung bringen können? Und da wollen wir vor allem die Pädagoginnen adressieren, dass sie einen Schalter umlegen, dass gerade die engagierten Pädagoginnen und Pädagogen nicht glauben, sie müssen am Wochenende WhatsAppen mit den Kindern. Nein, sie müssen Hilfestellungen organisieren von Profis. Und abends bei den Erziehungsberechtigten geht es ähnlich zu. Da zeigen wir Hilfsangebote, die es ganz toll online gibt, adressiert an Erziehungsberechtigte. Und vor allem möchten wir den Eltern immer wieder sagen, dass sie weniger Leistungsdruck auf die Kinder ausüben sollen. Und ich frage Sie an der Stelle recht gern, sind Sie je nach irgendeiner Note in einem Ihrer Jahreszeugnisse gefragt worden?
Du meinst nach der Schule, also quasi, wie wichtig ist das Zeugnis wirklich?
Man muss bestehen, das bietet den Zugang zu Weiterbildungseinrichtungen, zur Universität und anderen, aber mehr braucht es tatsächlich selten.
Ich wüsste halt, wenn ich mein Matura-Zeugnis, das mich sehr gestresst hat, braucht hätte. Wie kommt denn das an? Weil meine persönliche Erfahrung ist, ich glaube, die allermeisten haben so Anti-Mobbing-Workshops in der Schule gehabt, wo irgendwie da Reframing stattgefunden hat, Mobbing ist total uncool und das hat meiner Erfahrung nach, zumindest in Schulen, in denen ich war, relativ wenig gebracht. Jetzt sagst du, du willst die Leute darauf hinweisen, dass man sich Hilfe suchen kann, professionelle Hilfe. Jetzt frage ich mich, wie macht man das, dass das wirklich ankommt und dass nicht quasi der soziale Druck, das irgendwie, das externe Angebot irgendwie lächerlich zu machen, ich weiß nicht, ob das nur aus meiner Erfahrung so ist, aber ich glaube, das gibt es oft, dass es nicht passiert.
Also ganz entscheidend ist hier, glaube ich, dass wir zu einem Moment in die Schulen gehen, wo noch nichts passiert sein soll. Das heißt, wir sprechen über das Thema so wie über andere Themen, über die man spricht im Leben. Und wir wollen die Selbstverständlichkeit dadurch unterstützen, dass wir grundsätzlich nur in Schulen gehen, wo es keine Einzelmodule für die, die es braucht oder die es brauchen gibt, sondern wir kommen nur, wenn wir in alle Jahrgänge jeweils 50 Minuten Impuls vortragen dürfen und wenn es auch eine Veranstaltung für die Pädagoginnen und eine für die Eltern gibt. Also das heißt, die Sichtbarkeit wird einmal erreicht, so ähnlich wie bei einem Sportfest oder wie bei einem Schulfest. Ein zweites ist, dass wir es kurz halten. Wir breiten das nicht aus. Und wir reden nicht über die, die es brauchen, wie vorhin schon erwähnt, sondern wir halten es in 50 Minuten kompakt und möchten es ein bisschen so machen wie die Tante Jolesch, die am Sterbebett nach ihrem Rezept für Krautfleckerln gefragt wird. Was hat denn deine Krautfleckerln ausgemacht? Und sie antwortet darauf, ich habe immer zu wenig gekocht. Und so ähnlich möchten wir es auch schaffen, dass wir durch kurzweilige Gestaltung wie Doppelkonferenz, wie Videos, wie Interaktion mit Mentimeter den Kindern und jungen Erwachsenen nie das Gefühl geben, sie werden jetzt irgendwie belehrt, sondern wir bauen sie mit ein und sie werden entertained. Und wir wollen sozusagen da auch durchaus den Eindruck eines kleinen Kino-Events oder ähnlicher Strukturen schaffen und gar nicht einer Intervention, die was mit der Psy-Welt zu tun haben müsste.
Ihr habt ja diese begleitende Studie dazu, wo ihr Daten sammelt von, ich glaube, am Ende waren es unter 7000 junge Menschen, so durchschnittlich 14. Und was sagen die da euch? Und vor allem, gibt es da noch was dich überrascht über die Zeit?
Ja, also wir haben dann im Anschluss an die Mental Health Days immer auch noch einen Fragebogen verschickt an die Schulen. Also das passiert dann im Nachhinein, einige Tage später. Wir waren bisher, es gibt uns jetzt 1,5 Jahre, bei ungefähr 40.000 jungen Erwachsenen und haben ungefähr 800 Module, einzeln gestaltete Module, in die Schulen bringen können. Und von diesen 40.000 haben sich im letzten Schuljahr, eigentlich im letzten Kalenderjahr, ungefähr 7.000 junge Erwachsene bereit erklärt, im Anschluss dann auch eine wissenschaftliche Studie auszufüllen mit ungefähr 50 Fragen. Diese wurden von der Publizistik von Tobias Dienlin, also der Universität Wien, und den Paul Plehner von der Medizinischen Universität Wien gestaltet, dieser Fragebogen. Er wurde vom Ethikrat der Uni Wien genehmigt. Und es geht um die Fragestellung der persönlichen psychischen Gesundheit und des Medienkonsums. Und wir wollen sozusagen in Ergänzung zu dem, was Safer Internet seit Jahren macht, großartig macht mit der Beobachtung des Medienverhaltens und in Ergänzung zur PI-Studie und anderen Studien, die es in Österreich gab, zum psychischen Wohlbefinden, hier sozusagen das Missing Link schließen. Ja, und da gab es einige sehr schöne Erkenntnisse, Nämlich beispielsweise, dass sich ungefähr 90% der jungen Erwachsenen und immerhin haben 7000 diesen Fragebogen ausgefüllt. Das ist eine Riesenstudie für österreichische Verhältnisse. 90% der jungen Erwachsenen fühlen sich mit ihrer Situation, mit ihren Freundinnen und Freunden und in ihrer Familie sehr gut und sehr wohl. Das ist die gute Nachricht. Die hat uns in dem Ausmaß eher überrascht, weil wir gedacht hätten, in der Pubertät fühle ich mich eigentlich nicht so toll mit meinen Eltern oder mit
vielleicht ist es nur früh, weil es sind im Durchschnitt 14, vielleicht sind die richtig schlimmen Jahre dann eher so 16.
Wir werden das in den nächsten Monaten noch speziell auswerten. Jetzt haben wir einmal sozusagen die jungen Erwachsenen von 10 bis 20, in der Altersrange waren sie ungefähr, zusammen ausgewertet. Ja, was gibt's für interessante Beobachtungen? Eine, die den Paul Blehner besonders irritiert hat, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH in Wien. 54% der jungen Erwachsenen haben online noch nie etwas von Hilfseinrichtungen zur Suizidprävention gehört. Das heißt, gerade wir in der Psy-Welt denken, alle Welt weiß, was es alles gibt und jeder kennt Rad auf Draht, Kummernummer und so weiter und weiß, dass man dort auch bei Suizidgedanken sich melden kann. Na, ist sichtlich leider nicht so und das ist mit ein Hauptgoal der Mental Health Days, dass wir immer wieder Ceterum Censeo darauf hinweisen, da gibt es das alles und wir müssen uns vor allem auch vor Augen halten, dass ja junge Menschen nachwachsen. Also es kommt ja jedes Jahr ein neuer Jahrgang dazu und dementsprechend dürfen wir nicht aufhören, darüber zu sprechen. Eine zweite Erkenntnis war die, die gar nicht so überraschend war, als wir dann mentales, persönlich empfundenes Wohlbefinden und Medienkonsum übereinander gelegt haben, dass ein höherer Handykonsum, ein höherer Social-Media-Konsum und ein höherer Streaming-Konsum das persönliche Wohlbefinden eher negativ beeinflussen. Lustigerweise aber auch Lesen von Printprodukten. Da sagt jetzt der Medienwissenschaftler in mir, es kommt also nicht auf das technische Trägermedium, sondern auf den Inhalt an. Mhm. Positiv bewertet bzw. neutral, auch das sagt Safer Internet schon seit Jahren und das hat auch unsere Studie jetzt bestätigt, sind Videogames. Wenn du am Nachmittag nach der Schule eine Stunde FIFA spielst, ist das kein Stress und schadet dir auch nicht. Im Gegenteil, du hast damit eine Konzentration auf was anderes, die Gedanken sind nicht mehr bei der Schule, du kannst entspannen, du hast mit Freundinnen und Freunden zu tun und du hast Erfolgserlebnisse, wenn es da Tor schießt. Also das heißt, Videogames haben nichts Böses und schaden auch dem persönlichen psychischen Wohlbefinden Gefühl nicht. Was besonders interessant war für mich jetzt mit meinem Hut als Journalist, wir haben auch abgefragt, wie ist das mit News aus Qualitätsmedien und wenn junge Erwachsene Nachrichten schauen in Qualitätsmedien, dann geht es ihnen seelisch besser.
Und als wenn sie Boulevard lesen zum Beispiel.
Ja, oder nur über Social Media sich informieren. Es ist auch eine Binsenweisheit, aber qualifizierte Information lässt dich einfach eine Sache besser einschätzen. Und dementsprechend macht es einfach Sinn, wenn du dann die ZIP 100 konsumierst oder wenn du dann auch eine Zeitung liest, den Standard oder was auch immer, wo du verschiedene Blickwinkel auf ein Thema präsentiert bekommst. Das heißt also, da gibt es ja schon inzwischen dieses geflügelte Wort, ich kann keine Nachrichten mehr sehen. Hier kommt es wirklich darauf an, welche Nachrichten schaue ich mir an. Wenn ich nur die Videos sehe, die mir in meinem Social-Media-Profil von einer Kriegspartei hochgespült werden, na, dann geht es mir natürlich schlecht. Aber wenn ich ein Qualitätsmedium, ein journalistisch, redaktionell kuratiertes Medium konsumiere, dann geht es auch den jungen Erwachsenen psychisch besser.
Du hast vorher angesprochen, dass den Effekt, den leicht negativen, auch bei Printprodukten gibt. Hat das generell damit zu tun, dass Nachrichten einfach sehr negativ sind?
Naja, es muss wahrscheinlich damit zu tun haben. Es kann aber hier, was den Konsum des Lesens betrifft, bei den Printprodukten vor allem um Literatur gehen, die dystopisch ist, Horrorliteratur und Ähnliches. Aber das werden wir noch im Speziellen nachfragen und auch noch einmal analysieren. Eine Ziffer aber, um nach den eher positiven Nachrichten auch eine schlechte zu schildern, müssen wir schon auch zur Kenntnis nehmen. Und die war wirklich, wirklich alarmierend. Von diesen 7000 jungen Erwachsenen haben 27% angegeben, dass sie innerhalb der letzten 14 Tage durch Suizidgedanken Beschwerden hatten. Das sind mehr als jedes vierte Kind. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Ja, innerhalb der letzten 14 Tage mit der Fragestellung Beschwerde, nicht nur Thematisierung, also auch noch eine Wertung. Und das ist schon eine Katastrophe.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass unter 50% wissen, dass es Hilfsangebote gibt, oder?
Du hast den Zusammenhang hergestellt und der zeigt eben auch, wo wir hinwollen, dass wir das Bewusstsein über diese Fragen stärken möchten, dass wir zweitens die Hilfsangebote vorstellen wollen, die es gibt. Jedes Kind kriegt von uns auch einen Flyer in die Hand gedrückt, ganz konventionell, ausgedruckt auf Papier, kann man alles auch digital abrufen, aber deshalb auf Papier, damit sie sicher sein können, das ist eine gute Quelle, die kostenlos ist und die man auch anonym, wenn man möchte, kontaktieren kann. Im Netz gibt es tausende Angebote und vieles davon ist großartig, manches aber ist vielleicht auch nicht so toll. Und woher sollen die Kinder und jungen Erwachsenen wissen, dass es da ein Gütesiegel gibt? Das kennen die nicht und das wissen sie auch nicht. Und dementsprechend drucken wir das ganz profan und ganz konservativ weiter auch auf Papier aus.
Wie glaubst du, dass sich das Bild von Mental Health geändert? Weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, wo du gesagt hast, wie viele in den letzten 14 Tagen war es, glaube ich, auf einen Suizid gedacht haben und gleichzeitig sagen 90%, sie sind generell zufrieden. Das ist ein bisschen gegen dieses Klischee von psychischen Erkrankungen, von Mental Health Probleme. So quasi, du bist ja glücklich, du hast ja dann gar keine Probleme. Gibt dir gar keinen Grund, traurig zu sein. Ist es bei jüngeren Generationen anders oder wie stark sind diese Klischees noch?
Ja, ich denke, das ist durch die multiplen Krisen der letzten Jahre anders geworden, weil Covid, Inflation, Krieg haben gezeigt, dass wir uns das Glück nicht kaufen können. Und meine Eltern haben auch Covid bekommen und meine Großeltern sind sogar dran gestorben. Obwohl sie viel Geld haben. Obwohl sie Wirtschaftsliberale sind, die glauben, sie können sich alles kaufen. Nein, man kann sich vieles nicht kaufen. Und man muss immer wieder darüber nachdenken, was ist der Sinn im Leben? Wozu bin ich da? Was ist die Seele? Was macht mich aus? Warum bin ich überhaupt auf der Welt? Und dann werden diese beiden Zahlen, die du völlig zu Recht gleich herausgearbeitet hast, das ist toll und freut mich auch sehr, dass du diese sozusagen Beziehung gleich herstellst, überhaupt nicht mehr irritierend, weil dann denke ich, kommen wir zu etwas, was uns einfach wieder mehr angehen müsste. Wofür sind wir da? Was ist uns im Leben wirklich das Wichtigste? Und das sind doch wahrscheinlich, so kitschig es auch klingen mag, dann trotzdem Familie und Freunde.
In allem, was du machst eigentlich, jetzt nicht in dem, was du schreibst, auch in deinem Podcast, höre und lese ich heraus, dass das Thema Leistungsdruck und auch diese, ich sage jetzt mal ganz breit, Verwirtschaftlichung des Lebens ein sehr großes Thema für dich ist, oder?
Ja, danke Stefan, da hast du recht. Für mich bedeutet die Freiheit des Menschen und die Qualität der Demokratie, dass wir das Anderssein, die Diversität, die Vielfalt als Qualität verstehen sollten. Und ich komme da aber nicht aus sozusagen der Idee, dass man dann in irgendetwas perfekt sein könnte, sondern ganz im Gegenteil habe ich gern dieses Bild einer asiatischen Keramiktechnik. Vielleicht kennen es die einen oder anderen. Da fällt eine Schale zu Boden und es liegen lauter Scherben da. Das Leben ist kaputt in dem Augenblick. Und dann werden die Scherben wieder zusammengefügt durch eine Fugmasse. Vielleicht durch Gold, vielleicht durch ganz was Wertvolles. Jedenfalls aber entsteht ein Einzelstück, das es so nie anders noch einmal auf der Welt gibt. Also nie noch einmal auf der Welt gibt, sondern nur anders. Und das sind doch wir Menschen, diese Einzelstücke mit unseren Narben, mit unseren Niederlagen, mit unseren Unterschiedlichkeiten. Und wir sind eben keine perfekten, industriell hergestellten IKEA-Schalen, sondern wir sind diese Schalen, die anders ausschauen. Und ich fände es so wichtig, dass wir das auch als die Qualität der Demokratie erkennen, dass wir in einer Demokratie eben unterschiedlich sein dürfen. Anders als in einer Diktatur, wo der Diktator gern möchte, dass wir alle gleichgeschaltet sind. Und deshalb ist Perfektionismus so was Schreckliches, weil es auch darauf zusteuert, zu einem Klon zu werden von einer perfekten Idee. Und ich kann aber nie ankommen, ich kann nie zufrieden sein, ich darf mich nie belohnen. Wenn ich akzeptiere, dass ich unterschiedlich bin, anders bin, dann ist das nicht gut oder schlecht, sondern nur anders. Und wenn ich diese Unterschiedlichkeit dann auch noch ins realisierbaren Zwischenzielen meines Lebens formuliere, dann darf ich auch hin und wieder stolz auf mich sein.
Wie du jetzt angesprochen hast, in einer Demokratie ist ja genau dieses Unterschiedlichsein die Qualität, die uns von Diktaturen unterscheidet. Gleichzeitig kommt, also ich weiß gar nicht, ob es mir so vorkommt, aber ein oft zitiertes Narrativ, sagen wir so, ist die Modernisierungsverlierer, die wählen jetzt alle die Autoritären. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder?
Ja, du sprichst da etwas an, das ich natürlich auch wahrnehme. Zwei Gedanken dazu, ohne dass ich weiß, ob die jetzt relevant sind, die mir nur in den Sinn kommen. Das Erste, ich glaube, es wird der Mehrheitsentscheid in der Demokratie falsch interpretiert. das Normale ist nicht, was die Demokratie auszeichnet. Das ist allenfalls die Methode der Durchführung, damit wir uns auf einen Kompromiss einigen. Und das Zweite, da kommen wir natürlich zu etwas, was uns als Menschen, die an einem anderen Bildungssystem arbeiten wollen, besonders betrifft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der glaubt man, dass die Antworten für alles zu finden sind, wenn man nur fleißig genug wäre und sich ordentlich bemüht. Dabei zeichnet sich das Leben doch durch Suchen, durchs Forschen und durchs Fragenstellen aus. Das ist aber viel schwieriger zu ertragen, als wenn ich eine einfache Antwort transportiert bekomme. Dementsprechend hat das Bildungssystem hier eine große Aufgabe, nämlich dass wir nicht in Zukunft weiterhin die belohnen, die Antworten reproduzieren, die andere formuliert haben, sondern wir müssen uns darum bemühen, eine Bewertung zu finden, in der jene, die suchen, forschen und Fragen stellen, die Qualität und die guten Noten bekommen.
Und gleichzeitig ist es ja im Bildungssystem eigentlich überhaupt nicht das Ziel gerade, oder?
Wir fragen, wenn es um Leistungsdruck geht, die jungen Erwachsenen mit einer Folie ab, was ihnen auffällt. Und auf dieser Folie, da sind 4 9er-Einmaleins-Rechnungen. 3 Rechnungen haben ein richtiges Ergebnis und 1 Rechnung hat ein falsches Ergebnis. Und wie gesagt, wir waren bei ungefähr 40.000 Lehrlingen und Schülerinnen bisher und es gab ein einziges Mal die spontane Reaktion, 3 Rechnungen sind richtig. Es gab immer nur die Reaktion, 1 Rechnung ist falsch. Und jetzt wollen aber gerade auch wir emanzipierten, progressiven Erziehungsberechtigten, dass unsere Kinder, wenn sie ihr Social-Media-Profil erstellen, die etwas anders gewachsene Nase doch als Qualität und als etwas, was sie beschreibt, in ihrer Einzigartigkeit wahrnehmen. Aber wie sollen das die Kinder denn lernen, wenn wir sie 24/7 vorher aufs Fehlersuchen trainieren? Dementsprechend ist diese Folie mit diesen 4 Rechnungen sehr typisch auch für unsere Erziehung. Und ich frage im erziehungsberechtigten Modul sehr gern die Eltern, kann es sein, dass ihnen einmal der Satz rausrutscht, wenn ihr Kind mit einem 2er heimkommt, wenn es nur ein bisschen gelernt hättest, hättest du einen 1er haben können? Oder kann es sein, dass sie in der Früh, wenn ihr Kind im Bett liegt und sagt, ich fühle mich nicht gut, ich kann heute nicht in die Schule gehen, ihnen der Satz rausrutscht, lass uns einmal Fieber messen? Sie als Mutter oder Vater, warum sollen Sie denn erkennen können, ob es dem Kind gut geht oder schlecht? Sie brauchen das Über-Ich des Fieberthermometers. Und wenn es Fieber gibt, ja, dann darf das Kind zu Hause bleiben. Wenn es keins gibt, wenn nur die Seele wehtut, nein, dann geht es gefälligst in die Schule. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo nicht das System schuld ist, wo nicht die Politikerinnen schuld oder verantwortlich wären, sondern das sind wir in unserem Alltag. Und wir können es daher auch verändern.
Ja, und gleichzeitig, mir kommt vor, dass da so eine gewisse... Also Ohnmacht ist ein sehr großes Wort. Aber wenn es alle so machen, also ich glaube, du siehst ja auch dein Kind, also ich bin kinderlos und kann da jetzt nicht wirklich mich reinfühlen, aber ich glaube, du siehst ja dann doch dein Kind innerhalb einer Klassengemeinschaft, du siehst, dass es nicht zurückfällt auf die Art. Also es wird ja doch als eine Art Wettbewerb gesehen vielleicht. Ist es da einfach schwer, genau da hinzuschauen? Was du sagst.
Naja, das stimmt ja nur unter der Prämisse, dass wir die vorgegebenen Disziplinen, die beurteilt werden, als die einzig seligmachenden verstehen. Ich komme jetzt, Stefan, mit einem kitschigen Bild, okay? Bin Rapid-Anhänger, war bei der Eröffnung des Rapid-Stadions seinerzeit vor ein paar Jahren und da haben nicht nur die ersten Teams von Chelsea und Rapid gegeneinander gespielt, sondern auch 2 Special-Needs-Teams von Chelsea und Rapid. Das heißt, das sind Mannschaften, in dem Fall Mannschaften, wenn es Männer waren, von kognitiv beeinträchtigten Menschen, also Down-Syndrom und Ähnlichem. Und wenn die ein Tor geschossen haben, haben sie sich gemeinsam gefreut über den Spielzug. Und ja, ich gebe zu, das ist kitschig. Aber ehrlich gesagt, wäre das doch das Ideal, oder? Und nicht die Hass- und Spott-Tiraden, die wir dann aussprechen, wenn Austria gegen Rapid spielt.
Wobei, ich finde, gerade Sport ist eigentlich ein sehr gutes Argument, dass man, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Rapid-Stadion ist, ist nicht mein Team, muss ich sagen, aber ich glaube, so generell im Fußball freut man sich erstens über gelungene Spielzüge, aber auch so, ich kann mir an die Zeiten erinnern, wo man beim österreichischen Nationalteam mitgefiebert hat und wenn wir uns nur gut geschlagen haben in der Niederlage, war es schon genug. Also eigentlich ist hier Sport eine generell gute Metapher für mehr, ich sage mal, Fehlertoleranz im Leben auch.
Ich glaube auch, dass du recht hast, wenn es um diese Vereinskultur geht. Ja, und daher ist auch sozusagen die Kritik an den Fans meines Erachtens wirklich nicht der richtige Ort, um über Sport zu reflektieren. Ich bin aber dann schon ganz anderer Meinung, wenn ich zum Beispiel dieses Spektakel von Kitzbühel anschaue. Da fahren 60, 70 Leute die Streif runter, 3 stehen nachher am sogenannten Stockerl und wir vergessen die anderen 67 und wir nennen sie sogar Verliererinnen und Verlierer, obwohl die auch darunter gefahren sind. Also ich finde, dass der kommerzialisierte Leistungssport zum Beispiel bei unseren Skirennen und Ähnlichem wohl schon eine Verantwortung dafür trägt, dass die FPÖ so viele Stimmen hat, weil es rückwärtsgewandt ist, weil es patriotisch ist, weil es heldenverehrend ist, weil es nicht differenziert auf die Ausgangssituation eines Starters, einer Starterin Bezug nimmt. Also ich bin beim kommerzialisierten Sport sehr, sehr kritisch. Nicht notwendigerweise beim Vereinssport, da hast du recht und das geht mir auch so. Und ich finde es auch traurig, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl, das durch Fanwesen manifestiert wird, wo man eben den Club nicht verlässt, nur weil er einmal verliert, sondern weiter treu bleibt, das ist eigentlich eine viel höhere Qualität als dieses Schladminger Spektakel oder Kitzbühler Spektakel, wo rot-weiß-rote Fahnenmeere dann auch noch alkoholisierte Horden, die dann noch Eisschneebälle auf Skifahrerinnen werfen, die nicht von unserem Land sind. Also da muss ich mich leider anspeiben.
Ja, also das verstehe ich. Ich kenne es jetzt aber nur aus deiner Erzählung, weil ich beim Wintersport mich überhaupt nicht auskenne. Die Frage ist, ganz oft werden ja Spitzensportler, Spitzensportlerinnen als Idole gesehen. Und ich glaube, viele finden das auch gut. Weil das eine ist natürlich, wie du sagst, Thema Leistung, über sich selbst hinauswachsen, Bestleistungen bringen, aber auch so Thema Arbeitsmoral und Fleiß. Sind das keine guten Vorbilder dadurch?
Das ist eine wichtige Frage. Vorbilder zu haben macht absolut Sinn und ist was sehr, sehr Gutes. Aber man sollte sich da immer vor Augen halten, wie Falco reagiert hat, als ihm gesagt wurde, dass er Nummer 1 in Amerika ist. Er war den ganzen Abend traurig, weil er sich gedacht hat, ich werde es nie wieder schaffen. Man soll Vorbilder haben, weil man sich weiterentwickeln möchte und weil es ja auch mehr Freude macht, wenn man etwas besser kann, weil das Lernen ist an sich das Schöne. Ich habe 2 Enkelkinder, Stefan, und der 10 Monate alte Kasper wird noch ungefähr 1000 Mal auf den Hintern fallen, bevor er frei gehen kann. Und niemand findet was dabei, dass er noch 1000 Mal Versuche braucht. Er lernt gern, weil er aufrecht gehen möchte. Oder die 5-jährige Alma, meine zweite Enkelin, also mein zweites Enkelkind, die ist in der Vorschule und die freut sich gerade so wahnsinnig, dass sie schon alle 26 Buchstaben zeichnen kann. Und wenn wir ihr die Buchstaben einzeln ansagen, dann kann sie auch Worte formulieren. Und sie freut sich auf die Schule. Und wenn also das Lernen im Zentrum steht und du Vorbilder hast, die dann schon lesen können oder schon gehen können, wenn ich beim Bild der Enkelkinder bleibe, dann ist das was Herrliches. Aber wenn ich glaube, dass ich dadurch glücklich werde, weil ich siege, dann ist das Vorbildwesen nicht anzustreben.
Und gleichzeitig sind es die dominanten Vorbilder in unserer Kultur. Und auch was du jetzt sagst, okay, Kinder freuen sich aufs Lernen. Ich finde, das ist das Sympathischste überhaupt beim Kinder haben, Kinder zuschauen und so weiter. Aber in der Schule wird es ihnen ja irgendwann ausgetrieben, oder?
Ja, weil wir mindestens 4 Kriterien nicht beachten in unserem Bildungssystem und vor allem in unserem Leistungsbeurteilungssystem. Stefan, vielleicht kennst du das Bild. Ja? Da stehen 4 Tiere vor einem Baum, ein Elefant, ein Affe, eine Schildkröte und ein Fisch und alle 4 kriegen die gleiche Aufgabe, so wie unsere Kinder bei ihren Schularbeiten oder später bei der Zentralmatura. In dem Fall ist die Frage, kletter auf den Baum oder die Aufgabe, kletter auf den Baum. Natürlich wird der Affe Vorteile haben. Ja? Der wird dann auch eine gute Note kriegen. Der Fisch kommt auch rauf. Und schafft es irgendwie und kriegt halt ein genügend. Seine Leistung ist aber, was die Veranlagungen betrifft, seine Talente betrifft, vielleicht höher einzuschätzen als die des Affen. Finden wir als Gesellschaft eine Möglichkeit, dass wir solche Dinge mit in Betracht ziehen lernen? Ja, weil man könnte ja auch sagen, man muss das in Kombination mit einer Schwimmübung machen und es schaut schon wieder ganz anders aus. Ein zweites, der Weg hin zur Leistungserbringung. Was ist mit ukrainischen Schülerinnen und Schülern? Der Vater ist im Krieg, die Mutter hat keinen Aufenthaltstitel. Das Mädel oder der Bursch haben auch noch die Sprache lernen müssen. Da war doch der Weg bis zur Erbringung einer Leistung ein anderer, als wenn jemand hier auf die Welt kommt und muttersprachlich Deutsch spricht. Oder ein dritter Aspekt. Es gibt Familien, da haben die Kinder ein eigenes Zimmer und es gibt Familien, da haben die Kinder mit ihren Geschwistern ein Zimmer. Und jetzt lernen die viel an sozialer Kompetenz. Aber für die Vorbereitung zu einer Prüfung müssen Sie logischerweise Rücksicht nehmen auf die Geschwisterkinder, können nicht immer dann lernen, wenn der Biorhythmus es erlaubt. Das wären doch Kriterien, die wir in unseren Bildungskanon als Leistungsbeurteilungstool mit aufnehmen sollten. Und ich jedes Mal, wenn ich hier vor Pädagoginnen oder vor Erziehungsberechtigten in den Schulen sprechen darf, lade ich die Erwachsenen ein, darüber nachzudenken, wie wir das schaffen könnten. Ja, weil es doch auch viel gerechter wäre als dieser Stumpfsinn, dass es gerecht sei, allen die gleiche Aufgabe zu stellen. Und dann kommen wir noch zu den drei ganz grundsätzlichen Fragen, dass wir in einem Schulsystem leben, in dem wir uns vor allem mit den Schwächen beschäftigen müssen, damit wir nicht durchfallen. Wir arbeiten in einem Schulsystem, das immer noch in Fächern denkt, obwohl die tatsächlichen Themen der Gegenwart sich natürlich in Querschnittsmaterien wie Klima, wie Demokratie, wie Medien, wie psychische Gesundheit abspielen. Und wie vorhin schon erwähnt, denken wir auch noch in einem Schulsystem, in dem wir Antworten reproduzieren, die andere formuliert haben, statt dass wir die belohnen, die Fragen stellen und die forschen und die suchen.
Ich bin bei deiner Analyse total dabei. Und also Erfahrung, die ich oft mache, wenn ich über, nicht nur im Schulsystem, über Änderungen in unserem Denken, was wertvoll ist und was nicht quasi. Wenn ich solche Diskussionen führe, ich habe zwei Freundeskreise im Prinzip, ich kann sie nach einem Kriterium sehr gut aufteilen. Die einen kommen halt aus, ich sage einmal, nicht sehr guten Familien, wie man so sagt, also quasi nicht extrem viel Wohlstand im Hintergrund und so weiter, die anderen schon. Und die zum Beispiel, die es, ich sage jetzt mal, leichter hatten, das heißt nicht, dass es wertlos ist, das betone ich dann immer, aber die halt immer sie verlassen können, dass jemand sie auffängt, die, denen jetzt nie was gefehlt hat, die in gute Schulen waren und so weiter, da kommt dann sehr schnell ein Reflex, dass man das alles nicht ändern darf, weil sie haben es ja auch geschafft und das war ja auch sehr schwierig. Kennst du, also machst du diese Erfahrung auch?
Stefan, du sprichst da was ganz Wichtiges an und ich war deshalb wirklich total froh und erleichtert, als Beate Meindl-Reisinger dann eben auch die Diskussion rund um Erbschaftssteuer auch bei den NEOS eröffnet hat. Es gibt keine Studie, und da schließt sich jetzt sozusagen der Kreis zwischen Bildungsfragen und psychischer Gesundheit. Es gibt keine Studie, die nicht nachweist, dass sozial schwächere Menschen mehr Krankheiten haben. Und zwar, weil sie sich Sorgen machen müssen, wie zahle ich die nächste Miete, weil sie in der Peer Group nicht akzeptiert sein, sich nicht als Teil der Peer Group sehen, in der sie gerne wären, und viele, viele andere Themen auch, nicht die gleiche ärztliche Versorgung, nicht den Zugang zu einer psychotherapeutischen Behandlung etc. etc. Und ich glaube, dass es die wichtigste Maßnahme für mehr psychisches Wohlbefinden ist, wenn wir die Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft im Auge hätten. Und es kann doch nicht sein, dass diese Schere zwischen jenen, die ein Erbe in Aussicht haben und jenen, die kein Erbe in Aussicht haben, noch größer wird. Und da bin ich deshalb nicht klassenkämpferisch, ja, und das hat nichts mit Kollektivismus zu tun, sondern das hat mit dieser wunderschönen österreichischen Tradition zu tun, der ökosozialen Marktwirtschaft, dass wir eben auch auf die Umwelt schauen und dass wir auch auf die soziale Gerechtigkeit schauen. Und es war zwar ein ÖVPler, der Josef Riegler, aber es war ein leibender ÖVPler, weil toll, dass er das in den 80er Jahren formuliert hat, was wir eigentlich uns doch heute wünschen müssten, gerade nach diesen vielen Krisen, die wir hatten. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke, dass wir die Freiheit des Einzelnen als Gesellschaft möglich machen, die Entfaltung der Freiheit des Einzelnen, das geht nur, wenn es auch wirtschaftlich halbwegs gerecht verteilt ist.
Und zusätzlich zu Verteilungsfragen würde ich noch hinzufügen, gerade im Bildungssystem sieht man ja auch, es gibt Bildungs- und Karriereunterschiede, je nachdem, wie viel Geld eine Familie hat, obwohl Geld quasi keine Noten kauft. Aber wenn es eine Art Durchmischung gibt, also sozial schwache und sozial starke Haushalte, sagt man ja dazu, also quasi wenn ich arm bin, aber ich habe reiche Freunde, dann sind meine Karrierechancen auch wieder total gut dabei. Also und ich finde, solche Fragen sind oft ein bisschen ein blinder Fleck in der Diskussion, weil halt jeder gleich einmal in Defensive geht, so auf die Art, ich habe es ja nicht leicht gehabt, ich habe es ja auch schwierig gehabt, ich habe ja gearbeitet, was ja keiner abstreitet.
Stefan, du hast ganz recht. Darf ich hier vielleicht noch eine persönliche Beobachtung, die mir durch diese eineinhalb, zwei Jahre jetzt mit dem Mental Health Days auch zugekommen ist und die ich vorher in der Dimension nicht kannte. Mittelschulen am Land, wo kein Gymnasium in der Schule in der Nähe ist, ja, sind sicher die Schulen, wo die Kinder und jungen Erwachsenen die meiste Zuwendung bekommen, wie man sie sich wünschen würde. kleine Gruppen, sozial unterschiedlich und mit unglaublichem Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen und mit der zusätzlichen Komponente, dass in Mittelschulen meistens auch schon Sozialarbeiterinnen oder Schulpsychologinnen da sind als Servicepersonal, abgesehen von den Pädagoginnen. Und da sind wir bei zwei wichtigen Punkten. Erstens, dass die Schule der Zukunft eben nicht nur aus Pädagoginnen besteht, sondern auch aus Mitwirkenden, Mitarbeitenden aus anderen Berufsgruppen. Warum soll das wirtschaftliche Management bei der Direktion liegen und nicht beim wirtschaftlichen Geschäftsführer? Oder warum sollen Schulsozialarbeiterinnen, Schulpsychologinnen auch Pädagoginnen sein müssen? Und ein zweites, natürlich braucht sie gemeinsame Schule für 10- bis 14-Jährige. Es ist völlig vertrottelt. In den Gymnasien haben die Kinder wirklich nicht im entferntesten die gleiche Zuwendung von Lehrpersonen und Schulsupportpersonal wie in Mittelschulen, sondern die sind dort eigentlich die einsamsten. Ja? Und die Eltern glauben, sie tun den Kindern was Gutes. Das ist in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht so.
Und du merkst, also woran merkst du diese Unterschiede vor Ort?
In den in der Konzentrationsfähigkeit junger Erwachsener. Das ist natürlich auch diesem Alter geschuldet. Also dritte Klasse Mittelschule, dritte Klasse Gymnasium sind natürlich Kinder und junge Erwachsene, die, was kostet die Welt? Ja, sie lernen ihren Körper kennen, sie kommunizieren auch gerne miteinander und auch sind auch lustig und das ist wirklich ein tolles Alter. Und da hast du aber dann eben schon den Unterschied. Bin ich beispielsweise auch schon so weit zu sagen, das kann ich besser und das kann ich vielleicht nicht so gut? Und da habe ich, wenn ich jetzt die ländlichen Mittelschulen vergleiche, ja, ich gestehe, in Wien ist die Situation ein bisschen anders. Aber im ländlichen Raum habe ich da eindeutig eine unschuldigere und gleichzeitig stresslosere Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten, weil es so heterogen ist.
Die Frage ist nur, also ich finde es total cool, wenn es so ist. Die Frage ist halt, welche Ergebnisse zieht man daraus? Weil es könnte ja sein, und für mich hört sich das jetzt so an mit deiner Beobachtung, dass die dann besser und stressfrei lernen, dadurch auch mehr Sozialkompetenz zum Beispiel kriegen. Da gibt es ganz viele positive Effekte. Und vielleicht kommt dann aber am Ende in der Statistik raus, dass das dann die schlechten Noten sind.
Das glaube ich nicht, weil ja aus den ländlichen Mittelschulen dann die Entscheidung, in was für einen Schultyp gehe ich weiter oder gehe ich in eine Lehre, ja, aus einer anderen Kompetenz heraus getroffen wird und in einem anderen Alter. Und auch das möchte ich immer wieder betonen. Ja. Also erstens einmal, ein Drittel der österreichischen jungen Erwachsenen macht eine Lehre. Schon das kommt in unserem täglichen Kommunikationsgehaben über junge Erwachsene fast nicht vor. Zweitens, selbst wenn ich in so einer Mittelschule war, kann ich ja nachher auf eine HTL, auf eine HAK, auf eine BAföB und da gibt es so unglaublich viele Oberstufenschulen oder in ein Gymnasium gehen. Ja, und das können die auch ohne Stress. Ja, und sind dann möglicherweise sogar besser in den einzelnen Fächern vorbereitet, weil es ja in den Mittelschulen viel kleinere Gruppen gibt, die sich dann den Fächern widmen können.
Ich würde gerne nur auf einen Aspekt aus der Studie zurückkommen, den ich sehr spannend gefunden habe. Nämlich, ihr erhebt es ja getrennt nach Geschlechter. Ich glaube, man kann ungefähr begründen, warum, aber es war mir zuerst nicht ganz intuitiv. Und es gibt aber auch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was mir in dem Ausmaß zumindest verwundert hat. Kannst du da mehr erzählen?
Ja, naja, wir haben das einfach abgefragt und es ist auch eine erste Studie, wo immerhin über 100 junge Erwachsene und Kinder sich auch als divers formuliert haben. Und so gesehen war das schon auch sehr spannend, weil wir erstmals auch eine immerhin nennenswerte Größe von Menschen, die sich selbst als divers verstehen, auch darstellen können. Wenig überraschend, um mit dieser Gruppe zu beginnen, ist da das persönliche Wohlbefinden etwas schlechter als bei den anderen beiden Geschlechtern, wenn man da über drei Geschlechter reden will, was ja falsch ist und brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher aber ausführen.
Divers ist einfach, fühlt sich weder männlich noch
lesen männlich. Sich weder männlich noch weiblich, genau. Und das ist naheliegend, dass es da ein schlechteres psychisches Wohlbefinden wegen weniger Akzeptanz in der Gesellschaft gibt. Ich glaube, diesen Schluss darf man so einfach ziehen. Und das Männer-Frauen-Verhältnis, das sich schon in der Jugend manifestiert, ist evident. Es ist ja so, dass wenn wir über Suizidzahlen sprechen, 3/4 aller Suizidtoten sind männlich. Und es gibt keine andere wissenschaftliche Erklärung dafür als unser Rollenverständnis des Mannes. Und leider setzt sich das auch bei den Kindern und den nächsten Generationen fort. Männer tun sich schwer, um Hilfe zu fragen. Männer und junge Burschen haben immer noch das Gefühl, sie kennen keinen Schmerz. Und sie haben auch noch das Gefühl, sie müssten alles selber lösen. Und unsere ersten sozusagen Analysen oder Versuche einer Interpretation bestätigen nur das, was man eben auch über die Erwachsenen weiß, dass es Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten für Frauen und für Mädchen unterschiedliche Role Models gibt im Angebot, die alle deshalb nicht besser oder schlechter gelitten sind in der Gesellschaft. Da gibt es das traditionelle Familienverständnis der Hausfrau, da gibt es die Businesswomen, da gibt es aber auch alles dazwischen mit Teilzeit und Vorteilen und Nachteilen. Aber es gibt unterschiedliche Modelle, die jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter gewertet werden in der Gesellschaft. Bei den Männern sind wir immer noch bei Fast and Furious und haben kaum Alternativen. Ich suche wirklich danach, ja, nach Role Models in der Unterhaltungsindustrie, nach Role Models, die irgendwie anderen Ideen entspringen als dieser Heldenverehrung und dieses Gefühls, wenn meine Tochter entführt wird, gehe ich nicht zur Polizei, ich muss sie selber retten. Und das haben wir leider sehr bestätigt bekommen, auch in dem sozusagen grundsätzlichen Verhalten, wann frage ich um Unterstützung und wie spreche ich über meine Probleme.
Also mit dieser Analyse rennst du sehr offene Türen bei mir ein. Und meine Vermutung wäre, dass das auch damit zu tun hat, dass, also, und das steht eh ähnlich in der Studie auch, dass junge Mädchen eher, also bei allen Kategorien haben sie eigentlich mehr Angaben, dass sie darunter leiden, also mehr Depression, mehr Ängste, mehr Schlafstörungen, alles eigentlich. Aber irgendwie das Supportnetzwerk ist auch da, weil dann hast du halt eine dieser zahlreichen Role Models, du bist eher in der Lage, mit anderen darüber zu sprechen und so weiter. Aber bei Männern kommt mir vor, die haben auch neue Role Models, aber die sind halt auch irgendwie das genau gleiche Helden- und Leistungsverehrung. Und das kommt vor allem durch TikTok irgendwie. Also ich persönlich habe mitgekriegt, wie leicht es ist, und ich bin jetzt kein sehr junger Mann mehr, aber auf TikTok bin ich zumindest. Und das ist extrem leicht, in diverse Rabbit Holes zu fallen, bis zu Andrew Tate und so weiter, die dir halt sagen, wenn du es einfach richtig machst, wenn du dich nicht so deppert anstellst, dann kriegst du Erfolg, dann kriegst du Frauen, dann kriegst du Geld und darum geht es im Leben. Würdest du mir dazu stimmen?
Unbedingt, und ich würde aber eins weitergehen, so ähnlich wie John Lennon im vorigen Jahrhundert davon geträumt hat, dass es irgendwann keine Religionen mehr gibt, damit Friede herrscht, und das sage ich als jemand, der katholisch sozialisiert ist, so ähnlich, glaube ich, sollten wir uns in unserer Annäherung an die eigene Geschlechtsdefinition verstehen lernen. Ich habe da ein Gespräch führen dürfen mit dem Leonhard Thun Hohnstein, der die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg gegründet hat. Und der hat gesagt, mein Gott, soll doch jeder so sein dürfen, wie er will, oder? Weil wir haben doch immer schon gewusst, dass wir männliche und weibliche Teile in uns tragen. Und das ist doch eigentlich völlig egal. Und ich denke, da müssten wir hinarbeiten, statt einem Tate diese Möglichkeit zu geben, über soziale Medien und die dahinter befindlichen Algorithmen junge Männer zu irritieren, sollten wir aufbauen, eine Kommunikation, dass wir eben, wenn man solche Klischees bedienen will, weichere Seiten, härtere Seiten, stärkere, schwächere Talente haben, einfach Menschen sind. Und das andere sind äußere Geschlechtsorgane, aber seelisch soll es, wenn möglich, gar keine Zuordnung zum Geschlecht mehr geben müssen.
Aber wir reden da im Konjunktiv. Also ich glaube, wir sind weit weg davon.
Ganz sicher. Aber da sind wir jetzt bei dem, was du vorhin über den Sport gesagt hast, gell? Da kann man sich doch Ziele setzen, wo wir doch in kleinen Schritten versuchen könnten, hinzukommen.
Ich glaube, es gibt aber trotzdem mehr und mehr Role Models für Männer, die nicht in diesem einen Heldentypus und immer funktionieren und nicht über Probleme reden, also die da nicht dazu passen. Aber es ist halt nur ein bisschen stigmatisierter als bei Frauen. Also ich glaube, gerade durch den feministischen Diskurs hat sich durchgesetzt, du darfst Karrierefrau sein, du darfst Mutter sein, die daheim bleiben möchte mit den Kindern, du darfst total hedonistisch beides nachsagen und einfach mal durch den Tag leben, das darfst du alles. Bei Männern ist es schon nur so, du darfst der sein, dem zum Beispiel dein körperliches Bild nicht so wichtig ist, der wie du sagst, ein bisschen weicher ist und sehr emotional ist für das klassische Männlichkeitsbild. Aber das ist noch sehr stigmatisiert, vor allem bei allen, die dieses traditionelle Männerbild richtig gerne haben.
Ja, also meine Beobachtungen aus den Schulen sind da folgende. Erstens, es gibt kaum noch ein Gymnasium oder eine höhere Schule, wo nicht fluide Schülerinnen und Schüler sind. Also das heißt, Menschen, die sich weder weiblich noch männlich lesen möchten, findet praktisch überall statt und ist auch keine große Irritation mehr, wenn ich das vor den Schülerinnen und Schülern beschreibe, als Orientierungssuche und eben nicht als Krankheit. Das tun wir immer in dem Zusammenhang, dass wir auch darüber sprechen, was macht denn eigentlich den Unterschied zwischen einem Gespräch mit einer guten Freundin und einer Psychotherapeutin aus. Und da geht es eben mit einem Gespräch bei Psychotherapeutinnen nicht immer nur um Krankheiten, sondern da kann es auch um die Frage gehen, meine Eltern lassen sich scheiden, mit wem kann ich drüber reden, ob ich bei Mutter oder Vater bleiben will. Oder es kann für ältere Kinder und junge Erwachsene zum Beispiel darum gehen, wie lese ich mich? Ja, und das scheint mir da schon sehr angekommen zu sein. Wo du sicher recht hast, ist, dass es gewisse Milieus gibt, wo man da fast das Gefühl hat, dass es wieder rückwärtsgewandt funktioniert. Und ja, das sind natürlich Zuwanderer und Gesellschaftsgruppen, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen. Und das ist natürlich dann doch auch das besonders ländliche Milieu. Aber im urbanen Raum, wo es keine monolithischen sozusagen Klassen gibt, die jetzt nur aus einer Gruppe bestehen, ist es der Dialog bei den Kindern und jungen Erwachsenen eröffnet und auch meines Erachtens irreversibel im guten Sinne.
Was mir jetzt quasi durch das Gespräch so ein bisschen als roter Faden langsam begleitet ist, wir reden über Gespräche mit jungen Menschen und kommen dann aber sehr schnell zu gesamtgesellschaftliche Themen wie eben Bildung, Role Models. Ich finde zum Beispiel, was du gesagt hast mit dem ländlichen Milieu, das hat auch ein bisschen mit Landflucht wahrscheinlich zu tun, so quasi Rückkehr ins Traditionelle. Also da spielt ja extrem viel Weltpolitik und Weltgesellschaft mit. Merken das die jungen Leute auch?
Ja, ganz eindeutig. Aber es gibt da schon auch, also so offen ich zum Beispiel die Gesellschaft wahrnehme jetzt rund um die Geschlechterdefinition, und da hat Social Media ganz sicher einen großen Beitrag geleistet, so unterschiedlich ist das dann zum Beispiel im Umgang mit Alkohol. Ich fühle mich manchmal mehr als Außenseiter, wenn ich den Umgang mit Alkohol thematisiere und in Frage stelle, ob man vorglühen soll und ob man auf einem Dorffest mitschnapselt. Da ernte ich mehr irritierte Blicke, ja, als wenn es um Fragen der Geschlechterorientierung geht. Und das ist vielleicht ganz ein witziges Phänomen, dass wir in unseren Alltagskulturen durchaus vielleicht uns ein bisschen wacher überprüfen sollten. Wie handhaben wir denn das? Ja? Also wir reden zwar dann über Drogentote, wir reden über Heroin, über Crack, über was weiß ich, aber wir übersehen, dass laut letztem Drogenbericht 1,2 Millionen Österreicher ein suchtartiges Alkoholverhalten haben. Und wenn wir jetzt in den Schulen sind und dort über psychisches Wohlbefinden reden, dann müssen wir vor allem einmal im Auge haben, dass praktisch jedes der Kinder einen alkoholkranken Verwandten hat. Und darüber wird nicht geredet, wenn wir über Sucht reden, sondern es wird über Crack-Tote in, was weiß ich, Wien geredet. Und in der Wahrnehmung der ländlichen Bevölkerung sind dort auch die Drogenkranken und nicht beim Feuerwehrfest. Und das führt mich jetzt wieder zu dieser Sehnsucht, dass wir in uns hineinhören lernen sollten, dass wir über unsere Gefühle sprechen lernen sollten und dass wir dann eben auch Hilfe holen, wenn wir zum Beispiel vor dem Problem stehen, dass wir kollektiv an Schnaps trinken sollen, obwohl uns Schnaps nicht schmeckt. Und wer stellt die Frage, schmeckt dir der Schnaps überhaupt? Niemand. Mhm. Ja, und da haben wir so viel zu thematisieren rund um psychisches Wohlbefinden. Gell? Und dann lernst irgendwann etwas zu trinken, was du gar nicht magst. Und dann bist du schon sozusagen in der Falle.
Mhm. Ich finde, das war ein ganz guter Appell zu dem Schluss, aber am Ende von Mental Health Gespräche darf ich eigentlich nie fehlen der Hinweis, dass es auch diese Hilfsangebote gibt. Wir haben die Telefonseelsorge mit 142. Es gibt sowohl einen Männernotruf als auch eine Frauenhelpline. Es gibt Draht auf Draht mit 147. Ich stelle diese Nummern dann alle in die Shownotes, damit man sie lesen kann und nicht sie jetzt abhören muss. Gibt es irgendwas, wo du nur darauf hinweisen willst, dass man das unbedingt anschauen sollte?
Ja, es gibt gerade für junge Erwachsene eine ganz wichtige Adresse, die heißt gesundausderkrise.at. Da kann man auf Krankenschein, also mit E-Card, ohne dass Kosten entstehen, ab dem 14. Geburtstag auch ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten 15 Therapiestunden kostenlos bekommen bei einer Psychotherapeutin oder einer klinischen Psychologin aus der Umgebung. gesundausderkrise.at. Und Eltern und Erziehungsberechtigte möchte ich auf ein Angebot von Rat auf Draht hinweisen, das heißt elternseite.at. Und da kann man Online-Therapiegespräche mit klinischen Psychologinnen vereinbaren, die explizit spezialisiert sind auf Kinder- und Erziehungsberechtigtenfragen. Und das ist pay as you wish, also auch dort kann man, ohne etwas zahlen zu müssen, Hilfe bekommen.
Super, dann stellen wir das am Ende in die Shownotes. Danke, dass du da warst.
Stefan, danke für die Einladung.